Eine grüne Zukunft für Europa. Wir müssen es schaffen, uns Regeln aufzuerlegen, unter denen wir am Ende klimafreundlich handeln. Das kann gelingen, wenn wir uns auf eine Weise austricksen, die Klimafreundliches zum profitabelsten Verhalten macht. Um das aber zu erreichen, braucht es Geld. Sehr viel Geld. Denn zwei Dinge haben parallel zu geschehen. Das eine ist die Bekämpfung der Ursachen, also die Vermeidung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Das andere die notwendige und in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende Anpassung an den Klimawandel. Punkt 1 bedeutet, dass wir eine fundamentale Transformation unserer Art zu wirtschaften benötigen und eine ebensolche bei der Energieerzeugung. Schließlich müssen wir nachhaltig werden. Punkt 2 bedeutet die insbesondere bauliche Vorbereitung auf Entwicklungen in der näheren und damit absehbaren Klimazukunft. Hier geht es aufgrund des extremer werdenden Wetters etwa um die Erhöhung von Deichen, Investitionen in den Hochwasserschutz, aber auch um die Speicherung von Wasser, das gerade in den Sommermonaten mehr und mehr zu einem knappen Gut werden wird. Vermeidung und Anpassung verursachen gemeinsam enorme Kosten, was manchen politischen Entscheider durchaus verzagen lässt. Deshalb muss man sich wiederholt, wie auch in diesem Buch schon geschehen, klar machen, dass das Ignorieren unserer Klimaprobleme viel teurer und damit leidvoller wird. Eine Studie aus dem März 2023 hat das nochmals bestätigt. Allein Deutschland würde demnach bis 2050 Klimaschäden in einer Höhe von bis zu 900 Milliarden Euro stemmen müssen. Schauen wir nach Europa. Vor diesem Hintergrund bekommt das verbindlich vereinbarte Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral machen zu wollen, nochmals neue Brisanz. Um einen solchen Weg zu beschreiten, gibt es seit 2019 die Idee des European Green Deal. Der Begriff ist angelehnt an Roosevelts New Deal aus den 1930er Jahren, der die Weltwirtschaftskrise in den USA bekämpfen sollte. Für die aktuelle europäische Variante müssen Investitionen in grüne Technologien und in die Spitzenforschung sowie nachhaltige Lösungen gepaart mit mehr sozialer Gerechtigkeit das Konzept sein. Im Grunde ein neues Wirtschaftssystem, das die Ressourcen im Kreislauf mit höchstmöglicher Effizienz wiederverwertet. Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, werden schwerpunktmäßig zugunsten einer sauberen Energiewirtschaft, eines klimaneutralen Verkehrssektors und besonders der energetischen Sanierung des Gebäudebestands ergriffen. Auch Handel, Industrie, Land- und Forstwirtschaft sind einbezogen. Dazu gesellt sich eine nachhaltige Regulierung der Finanzmärkte. Dieser letzte Aspekt ist besonders wichtig, weshalb wir ihn gleich noch etwas intensiver betrachten. Bei der Erstellung der Regelwerke werden durchaus lokale Besonderheiten berücksichtigt. So muss ein notwendiger Strukturwandel auch für alle beteiligten Regionen fair ablaufen und etwa eine besondere Abhängigkeit von fossiler Energie in manchen Gebieten abfedern. Ebenso kalkuliert man die Störungen der globalen Energiemärkte durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit besonderem Augenmerk auf Energieeffizienz ein. Schließlich versucht die EU, die europäische Industrie, gegen fulminant ausgestattete amerikanische und chinesische Förderprogramme für die jeweils eigene Nation wettbewerbsfähig zu machen. Die Umsetzung eines solchen Green Deal erfordert private Investitionen. Ganz pragmatisch muss Rendite generiert werden. Und dazu braucht es Geschäftsmodelle sowie Anleger. Nur so kommt man auf der großen Weltbühne vom Reden ins Handeln. Um den dabei erreichten Beitrag zur Nachhaltigkeit bemessen zu können, gibt es die EU-Taxonomie, in der verbindliche Standards für das Wirtschaften festgelegt sind. Soweit, so gut. Dass man aber Anfang Februar 2022, einige Wochen vor Beginn des Ukraine-Kriegs, auch Gas- und Kernenergietätigkeiten im Rahmen einer Brückentechnologie als unter bestimmten Voraussetzungen für nachhaltig befunden hat, ist aus wissenschaftlicher Sicht wenig nachvollziehbar. Hier besteht die Befürchtung, dass wir schnell in die Nähe des Schönredens rücken. Kein guter Weg, wie wir bereits festgestellt haben. Gedanklich schließt sich nun der Kreis zur bereits beschriebenen Idee der sozial und ökologisch ertüchtigten Marktwirtschaft. Mit dem Green Deal können wir das Jahrhundertgeschäft Klimaschutz ins Laufen bringen. Das Ziel sollte es sein, in Ermangelung von machbaren Alternativen die Marktwirtschaft mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, sprich das Geld zu nutzen, um es im Sinne unserer Zukunft für das Richtige einzusetzen. Kapital ist der Rohstoff für Veränderungen. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt allenfalls eine untergeordnete Rolle. Anknüpfend an die bereits zitierte Aussage von Nicholas Stern, dass der Klimawandel das Ergebnis des größten Marktversagens der Welt sei, muss also der Problemverursacher zum Problemlöser werden. Keine einfache Sache. Wenn Geld eine Rolle spielt, kommt außerdem stets eine Eigenschaft, die wohl tief verwurzelt in uns steckt, zum Vorschein, nämlich unsere Gier nach immer mehr. Aus gut gedacht wird dann schnell schlecht gemacht. Ist eine Anlage in Aktien oder Fonds wirklich nachhaltig, arbeitet das Geld in die gewünschte Richtung. Im Idealfall erhält man eine gute Rendite für weitere Investitionen oder bei Privatanlegern vielleicht eine willkommene Auffrischung der eigenen Rente. Kapital, das für so wichtige Projekte genutzt werden könnte, ist sogar im Übermaß vorhanden, liegt aber zu großen Teilen herum. Beläuft sich die Summe aller Privatvermögen in Deutschland doch auf mehr als 7 Billionen, also 7.000 Milliarden Euro. Nur ist bei der Anlage Vorsicht geboten. Im schlechten Fall haben wir es nämlich mit dem sogenannten Greenwashing zu tun. Dabei wird suggeriert, dass eine Anlage nachhaltig sei. Doch dahinter verbirgt sich, leicht zu erahnen, ein oft schmutziges, aber lukratives Geschäft für die verantwortlichen Betrüger und ein Schaden für alle anderen, insbesondere unsere Umwelt. Zusammenfassend drängt sich dann wieder der Satz »Wir sind, wie wir sind« in den Vordergrund. Ohne an dieser Stelle investigativ einsteigen zu wollen, mir ist ein Nachhaltigkeitsfonds bekannt, bei dem die Prüfung hinsichtlich der ESG-Standards Environmental Social Governance ergab, dass bei über einem Dutzend Unternehmen, die darin gelistet waren, Verstöße vorlagen. Wegen der Ausbeutung von Niedriglohn- und Wanderarbeitern, Zwangsarbeit, Misshandlung von Tieren, Steuerhinterziehung, sexueller Belästigung, Strafzahlungen infolge diskriminierender Einstellungspraktiken, Verwicklungen bei Edelmetallbeschaffung in Ländern des globalen Südens, beim Umgang mit Kundenkonten und Abrechnungen. Die Liste ließe sich fortführen. Da investiert man sein Geld in etwas vermeintlich Gutes, das nicht nur die eigene Seele beruhigt, sondern tatsächlich prinzipiell zu begrüßen ist, und am Ende landet es in einer solchen Mistgrube. Kaum ein Anleger würde das gutheißen, wenn sie oder er es denn wüsste. Drum muss man auch hier, wie bei fast allem, genau hinschauen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen leider oft sehr weit auseinander, und die freiwillige Bekundung von Finanzakteuren, in absehbarer Zeit nachhaltig werden zu wollen, ist zwar schön, aber in vielen Fällen völlig unzureichend. Hier braucht es einen Rahmen mit klaren Fristen und Regeln. Derzeit, so schätzt es die Bank of England ein, finanzieren die globalen Kapitalmärkte Unternehmen und Projekte, deren Emissionen für einen Temperaturanstieg von über 4 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, also deutlich mehr als die laut Pariser Abkommen angestrebten 1,5 Grad, verantwortlich zeichnen. Relativ zur Wirkmacht dieser Stellschraube ist eine solche Zahl völlig unzureichend. Trotzdem gibt es positive Entwicklungen. So sind in Deutschland die Privatanleger Wachstumstreiber bei nachhaltigen Anlagen, was Erfreuliches über unsere generelle Haltung zum Thema Umwelt aussagt. Sie machten 2022 mit einem Volumen von 131 Milliarden Euro rund 36% dieser Investitionen aus. Das war mehr als eine Verdreifachung gegenüber 2021. Trotz der Dynamik bleibt allerdings Luft nach oben, liegt der Anteil der Nachhaltigen an den gesamten Geldanlagen doch immer noch unter 10%. Wichtig ist die Perspektive, denn als Anleger hat man durch Ausübung der Aktionärsrechte eine direkte Wirkung auf das Unternehmen. Die nachhaltige Finanzierung zielt darauf ab, dass die Firmen niedrigere Kapitalkosten, also günstigere Finanzierungsbedingungen und somit einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Außerdem wird die Imagefrage in der Zukunft vermutlich eine immer größere Rolle spielen, wenn das Bewusstsein für die Belange unserer Umwelt gerade bei den jungen Leuten weiter wächst. Wer möchte schon in seinem Bekanntenkreis erzählen, dass er für eines der 5 dreckigsten Unternehmen der Welt arbeitet? Am Ende lässt sich über diesen Weg Kapital einsammeln für technische Ideen, für bauliche Maßnahmen, für Forschung und Klimakommunikation, für Belohnungssysteme, für Schutzprojekte und für vieles andere mehr. Geld kann also gleichermaßen Nutzen, aber auch Schaden verursachen. Es liegt in unser aller Verantwortung. Im Zusammenhang mit dem entstehenden Schaden schauen wir uns nun noch die Kompetenzzahlungen für Emissionen, die manche auch mit einigem Zynismus als Ablasshandel bezeichnen, etwas genauer an. Eine vorübergehend ganz vernünftige Idee, denn schließlich ist es egal, wo CO2 ausgestoßen wird. So lassen sich als Ausgleich für die Emissionen etwa eines Fluges von Deutschland nach Neuseeland andernorts vielleicht Bäume pflanzen, um auf diese Weise im Gegenzug wieder Kohlendioxid einzufangen. Auf Dauer funktioniert das freilich nicht, weil der Gesamtausstoß sich nicht reduziert. Doch der Ansatz ist zunächst einmal gut, um per sofort eine Wirkung zu erzielen und den Übergang zu einer vollständig nachhaltigen Wirtschaftsweise zu erleichtern. Wenn Geldgier aber am Ende das Geschäftsmodell bestimmt und der Nutzen für Natur und Klima völlig auf der Strecke bleibt, dann reden wir uns unser Handeln wieder nur schön, anstatt wirklich etwas zu verändern.